Sie sind ja Weltraummediziner. Was macht man denn oder wie haben Sie denn da zu tun mit der ISS überhaupt?
Na gut, wir haben jetzt im Augenblick gerade ein Experiment laufen auf der internationalen Raumstation mit dem deutschen Astronauten Herrn Maurer, der ja 10 Jahre beinahe gewartet hat, bis er jetzt da oben hin konnte. Und ich selber habe schon seit 2010 ein Experiment auf der Raumstation laufen, was sich damit beschäftigt, die Körpertemperatur des Menschen bei unterschiedlichen Belastungen, gerade bei Außeneinsätzen ist das eine sehr wichtige Größe, aber auch bei körperlicher Arbeit auf der Raumstation. Die Astronauten müssen täglich 2 Stunden irgendwie körperlich aktiv sein, um ihre entsprechende Konstitution zu halten. Und dabei kommt es eben offensichtlich in der Schwerelosigkeit zu relativ raschen Erhöhungen der Körpertemperatur, für die wir nicht so unbedingt als Menschen gut geeignet sind, also teilweise bis über 40 Grad. Und da gibt es bisher nur sehr, sehr wenige Untersuchungen, die das machen.
Was hat es denn zur Folge, wenn sich die Körpertemperatur so erhöht?
Na, auf der einen Seite ist es so, dass sagen wir mal, schon die kognitiven Fähigkeiten, also das Denken, das Lösen von Problemen, schon wenn Sie nur 1 Grad höhere Körpertemperatur haben, dann können wir als Physiologen mit entsprechenden Testverfahren schon herausfinden, dass Sie vermehrte Fehler zum Beispiel machen bei Berechnungen, bei entsprechenden Belastungstests, die kognitiv stattfinden. Das kann man sagen, okay, so ein paar Fehler kann man ja vielleicht auch durchaus machen, aber das ist natürlich auf der Raumstation, wenn Sie irgendwas genau berechnen sollen oder so, und Sie verrechnen sich dann, weil Sie eine erhöhte Temperatur haben, ist das so nicht unbedingt gerade eine wünschenswerte Situation. Und wir wissen halt, dass eine erhöhte Temperatur mit einer solchen erhöhten Fehlerquote einhergeht, und dazu muss man vielleicht dem einen oder anderen nochmal auch darauf hinweisen, dass eine Körpertemperatur bei normalerweise 37 Grad liegen sollte, also im Gehirn, in der Leber, im Herzen, der Lunge, so die zentralen wichtigen Organe. Die Haut, die kann auch mal ein bisschen kälter sein, die ist nicht so empfindlich, aber die insbesondere die Nervenzellen, die brauchen eine bestimmte Betriebstemperatur, und die muss auf 1 Grad genau im Prinzip vom Körper kontrolliert werden. Also im Körperkern sind die Schwankungen normalerweise nicht größer als ein plus minus 0,5 Grad pro Tag. Die tiefste Temperatur haben wir vielleicht morgens zwischen 5 und 7 Uhr. Da haben wir vielleicht 36,5 oder 36. Aber wenn es schon darunter ist, hat man dann auch eine Hypothermie. Das ist auch nicht gut. Also auch die ist mit entsprechenden Funktionseinschränkungen verbunden. Und erst recht nicht nur dann kognitiv, sondern auch physisch. Also das heißt, wenn Sie stark unterkühlt sind, bei 32 Grad oder 33 Grad, dann können Sie auch manche tatsächlich physischen Tätigkeiten nicht mehr machen können.
Was erhoffen Sie sich denn von dem Experiment, oder gibt es da schon irgendwie Erklärungsansätze, wie das kommt, dass die Körpertemperatur da so steigt?
Ja, das ist in der Tat, da haben wir uns natürlich auch Überlegungen drüber gemacht. Was wir gefunden haben in Zusammenarbeit mit unseren Kollegen von der NASA ist, die glücklicherweise an den gleichen Tagen Blutproben entnommen hatten, wo wir auch unsere Versuche hatten bezüglich dieser Temperaturveränderung im Zuge von körperlicher Arbeit auf der ISS. Und da stellte sich dann heraus, dass im Vergleich zu anderen Tagen, wo man eben vielleicht auch kein körperliches Training hatte, es trotzdem so war, dass wir dort eine erhöhte Signale, also man sagt da entsprechende Indikatoren für eine generalisierte Entzündung im Körper, also eine leichte generalisierte Entzündung im Körper, die unter Umständen eine erhöhte Körpertemperatur auslösen könnte. Woran oder wodurch diese Erhöhung der Körpertemperatur jetzt ausgelöst wird, jeder kennt es, wenn er Fieber hat, dann wird man ja auch hat man eine erhöhte Temperatur. Der Körper nutzt sozusagen die höhere Temperatur, um entsprechende als ein Mittel der Abwehr von entsprechenden Infektionen. Das gelingt nicht für alle Erreger, wie wir zum Beispiel jetzt gerade ja wissen bei Covid-19, dass es entsprechend durchaus auch andere Erreger gibt, die sich da weniger durch beeindrucken lassen. Aber für eine ganze Reihe von Bakterien zum Beispiel ist es nicht so schön, wenn dann die Temperatur bei 38 oder 39 Grad ist. Hier in unserem Fall ist es halt so, die Astronauten fühlen sich ja nicht krank. Es könnte höchstens so sein, dass durch die erhöhte Strahlung zum Beispiel jetzt auch, dass es da zu entzündlichen Reaktionen kommt in dem einen oder anderen Gewebe. Die Strahlung ist deutlich höher auf der Raumstation als hier auf der Erde, wo wir eine schützende Atmosphäre haben. Das ist eine, mögliche Erklärung. Die andere Erklärung, die man im Augenblick auch diskutiert, ist die Tatsache, vielleicht machen die Astronauten oben in der Schwerelosigkeit in Bezug auf ihr Training vielleicht zu viel. Nicht insofern, als dass sie dadurch nicht ihre Muskelmasse übermäßig aufbauen, aber eben, weil bekannt ist, wenn sie zu viel trainieren, dann erhöhen sie auch entsprechende immunologische Reaktionen, die unter anderem auch mit einem erhöhten Fieber einhergehen können. Also im Augenblick gibt es verschiedene Theorien, die noch weiter analysiert werden müssen, was dazu führt. Wir beobachten im Augenblick dieses Phänomen. Prinzipiell ist das interessant, wie es sein kann, dass die Leute sich gut fühlen und trotzdem die Körpertemperatur erhöht ist. Darüber kann man auch nachdenken, was das für eventuelle Effekte hat. Wenn man das weiß, dass man zum Beispiel die Körpertemperatur leicht permanent erhöhen kann, naja gut, der ein oder andere würde gerne dann eine erhöhte Temperatur vielleicht hinnehmen, weil er dann noch mehr Körper entsprechende Stoffe verbrennt, sprich insbesondere Fett. Wenn sie da natürlich pro Tag vielleicht 10 oder 15% mehr Energie verbrauchen, als sie sonst tun, dann hätte es natürlich auch Einwirkungen auf ihren Stoffwechsel und damit auch eventuell den Abbau von überflüssigen Reservoir, dass man wieder loswerden will. Aber das ist reine Zukunft. Keine Ahnung, ob das da in diese Richtung vielleicht gehen könnte.
Es gibt ja jetzt irgendwie ganz viele Ambitionen, zum Mars zu fahren und private Raumfahrt und so etwas. Aber dann würde diese Theorie ja eigentlich sagen, dass es gerade nicht möglich ist, zum Mars zu kommen für den Menschen.
Ob es nicht möglich ist, das würde ich mal sagen, ist ein bisschen zu weit gegriffen. Also ich sehe schon, dass wir heutzutage offensichtlich über die Systeme verfügen, Menschen zum Mars hinzubringen. Ob sie da permanent leben können, halte ich im Augenblick für nicht möglich. Dazu fehlen noch viel zu viele auch tatsächlich technische Geräte, um das dann langfristig zu ermöglichen, um die Basisstoffe, Sauerstoff, Wasser etc. zur Verfügung zu stellen, auch in entsprechende Systeme, die dann selbst regenerierend Nahrungsmittel zur Verfügung stellen. Das haben wir in der Weise noch nicht, aber hinkommen zum Mars könnten wir schon. Ob das jetzt die 6 Monate, 8 Monate, die man braucht zum Mars, man sieht ja, die Leute sind auch 6 Monate und auch ein Jahr jetzt auf der Raumstation, das geht durchaus. Also sie kämen schon dahin, auch wenn sie jetzt vielleicht eine leicht erhöhte Temperatur haben. Wie gesagt, ich bin mir über die Auswirkungen da noch nicht ganz im Klaren. Deswegen haben wir jetzt den Versuch auch mit Herrn Maurer, mit diesem neuen System, das sehr viel nicht invasiver ist als das alte Gerät, was also den täglichen Einsatz leichter macht. Dann, wenn wir jetzt seine Mission haben und vielleicht dann eben auch die Anschlussmission, die gedacht ist für einen entsprechenden Einsatz des Gerätes später in der Umlaufstation des Mondes. Das ist ein Projekt, das nennt sich Gateway, das im Augenblick in Planung ist, aber das ist Zukunftsmusik. Das könnte Ende dieses Jahrzehnts entsprechend aktiviert werden. Dann braucht man vielleicht so eben so ein Messsystem, um die Körpertemperatur da zu kontrollieren und zu verhindern, dass es da bei entsprechenden Einsätzen zu hohen Temperaturen kommt mit den geschilderten negativen Einflüssen auf die physische und psychische Leistungsfähigkeit. Andererseits sieht es so aus, dass wir manche Sachen wirklich nicht kontrollieren können, zum Beispiel eben sehr, sehr starke Strahlungsbelastungen. Ich hatte das in einem anderen Zusammenhang schon erwähnt, dass das ein möglicher Risikofaktor ist und wir hatten gerade vor 1-2 Wochen einen deutlichen zum Beispiel eine Sonnenaktivitätssteigerung, dann werden vermehrt solche Hochgeschwindigkeiten, hochenergetischen Strahlungen freigesetzt und wenn die sozusagen auf so eine Raumstation oder so ein Raumfahrtvehikel treffen, dann treffen sie auch denjenigen, der da drin sitzt, vielleicht sogar noch mehr, weil sich dann Streustrahlung entwickelt, die den Astronauten in verschiedenen Geweben und insbesondere in solchen, die sehr schnell sich regenerieren, da haben sie dann unter Umständen eben Zellen, die werden von der Strahlung getroffen und dann kann es sein, dass die ein oder andere Aminosäure in ihrer DNA da herausgeschlagen wird und vielleicht nicht repariert wird. Das ist also etwas, wo man sehr intensiv auch unbedingt dann arbeitet, die Strahlenbelastung entsprechend zu haben. Aber das sind nur die physischen Bedingungen neben anderen noch, die jetzt gerade in den letzten Jahren aufgetaucht sind, dass man gesehen hat, durch die Schwerelosigkeit kommt es nämlich zu einer sogenannten Umverteilung der Flüssigkeit von den unteren Extremitäten in die oberen Extremitäten. Die Astronauten sehen ja immer so ein bisschen aus, als wären sie aufgedunsen im Gesicht. Ja, das kommt durch die Flüssigkeit, die so ähnlich wie beim Kopfstand, dass sie da oben eine Ansammlung haben. Und jetzt sieht man halt, wenn sie da 6 Monate da rum sind, dann ist das Gehirn sozusagen leicht geschwollen. Da ist mehr Wasser drin, als da drin sein soll, weil sich das nicht selber so gut entwässern kann, das Gehirn. Das hat so einen eigenen Kreislauf dort, was wiederum auch wieder mit der Temperatur zusammenhängen kann. Und das führt dann dazu, dass dieser erhöhte Druck auf dem Gehirn, insbesondere die Nerven, die einzeln jetzt den Kopf verlassen, wie zum Beispiel der Sehnerv, da eingedrückt werden und das zu auch teilweise im Augenblick offensichtlich zu bleibenden Schäden in der Sehkraft des Astronauten führt. Also da hat man noch eine ganz schöne Baustelle vor sich.
Ja, es klingt irgendwie nach vielen, vielen Fragezeichen noch. Das Gerät, was Sie ja beschrieben haben, dieses Messinstrument oder dieses Folgegerät nach diesem Messinstrument, das setzen Sie ja jetzt nicht nur im Weltraum ein, sondern auch in einem Projekt in der Subsahara. In welchem Kontext messen Sie denn da die Körpertemperatur?
Ja, sehr richtig. Das ist ein Experiment, was wir nicht alleine machen, sondern insgesamt mit 10, 11 anderen Universitäten, unterschiedliche Arbeitsgruppen, die sich speziell in der Subsahara und hier im Bereich von Burkina Faso und in Kenia mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit in der dortigen Bevölkerung beschäftigt. Da geht es aus unserem Blickwinkel erstmal darum festzustellen, wie im Verlauf eines Jahres sich durch die verändernden Temperaturen und die Temperaturschwankungen dort sind doch sehr erheblich. In Sommermonaten haben wir deutlich über 40 Grad dort und das führt natürlich dazu, dass wir mehrere Monate aufgrund dieser hohen Temperaturen eine unserer Theorie, und das ist durch andere schon angeklungen, was man auch leicht vorstellen kann, natürlich dann ist die physische Leistungsfähigkeit zur Arbeit der dortigen Bevölkerung eingeschränkt. Und wenn man weiß, dass diese ca. 300 Millionen Menschen, die da in der Subsahara leben, 90% von denen, also nahezu 280 Millionen, 270 Millionen, die leben nur von dem, was sie selber anbauen. Das ist, muss man sich hier in Europa, muss man sich erstmal klar machen. Die leben davon, dass sie nicht irgendwas verkaufen, sondern die leben davon, dass sie selber auf eigenen Feldern entsprechenden Agrarwirtschaft betreiben, sogenannte subsidierte Agrarwirtschaft, um das zu erleben, was sie da zu erwirtschaften, was sie selber angebaut haben. Nun, ich muss kein großer Theoretiker sein, wenn wir so hohe Temperaturen haben, wie wir sie im Augenblick da im Subsahara-Bereich haben, dann sehen wir jetzt schon, dass in den Sommermonaten, also 3, 4 Monate im Jahr, die Temperaturen so hoch sind, dass man nicht draußen nicht arbeiten kann oder nur sehr eingeschränkt. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben entsprechend nochmal 2 Grad mehr. Das ist auch bei der Bevölkerung, die dort unten lebt. Die sind auch, obwohl sie da jetzt, sagen wir mal so, als Population sich vielleicht schon mehrere tausend Jahre aufhalten, auch die haben genau dieselben Probleme, als wenn mehr oder weniger wir da unten auftauchen würden, als nicht Adaptierte in Anführungszeichen und dort arbeiten. Das führt dann dazu, dass eben die Produktivität heruntergeht und das wiederum führt dann dazu, dass sich tatsächlich Hungersnöte ausbreiten können, wie das zum Teil jetzt auch schon im Bereich von Madagaskar in den letzten Monaten geschehen ist, aufgrund von klimatischen Veränderungen, nicht aufgrund von politischen Veränderungen, aufgrund der sich verändernden Klimastrukturen dort. Und so etwas erwarte ich eigentlich auch für den Subsahara-Bereich. Und das in zunehmender Deutlichkeit. Und wir wollen jetzt über mehrere Jahre hinweg sehen, wie sich dort die entsprechenden Temperaturen erstens verändern und welche Auswirkungen die auf die Produktivität und Leistungsfähigkeit der dortigen Bevölkerung haben. Und also ich sehe, sagen wir mal, diese doch relativ exotische Geschichte, die wir da im All jetzt haben mit dem Herrn Maurer, das ist eine technologische Entwicklung, die wir glücklicherweise jetzt hier auf der Erde direkt anwenden können, um eben solche physiologischen Dinge zu erheben in Zusammenarbeit mit den natürlich noch Meteorologen und entsprechenden auch Klimaforschern, die jetzt Modelle zu der Klimaentwicklung in diesem Raum machen. Auch diese, die sind natürlich auch beteiligt, wie das Potsdamer Institut für Klimaforschung, die ihre Daten unter einfliegen lassen. Also ich finde, das ist eine hochinteressante und ein wichtiger Beitrag.
Und wie geht es jetzt weiter mit Ihren Forschungen? Also Sie meinten ja gerade schon, dass Sie planen, am Ende des nächsten Jahrzehnts ein Experiment in der Umlaufbahn des Mondes zu machen. Aber wie geht es jetzt auch weiter mit diesem Messinstrument? Was haben Sie da so geplant?
Also in der Tat, also das hängt jetzt ein bisschen davon ab, was da rauskommt. Der Herr Maurer ist jetzt gerade erstmal eine Woche dort oben. Er bleibt 6 Monate der Vorsicht nach bis zum März, April nächsten Jahres dort. Dann wird er dieses gesamte Messsystem wieder mit zurückbringen. Dann werden wir die Daten auslesen. Dann werden wir schauen, ob dieses Messsystem in der Schwerelosigkeit, so wie wir uns das gedacht haben, den Einsatz bestätigt, dass das geht. Und parallel dazu werden wir mit den entsprechenden Fördereinrichtungen in Deutschland, die sich in der Raumfahrt da betätigen, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt oder die Deutsche Raumfahrtagentur im Genauen, die uns als Universitäten, ich bin ja eine Universität hier im Zentrum für Weltraummedizin und für Physiologie an der Charité tätig, da kriegen wir die Zuwendung seit mehreren Jahren, Jahrzehnten muss man genauer sagen, über dieses Deutsche Raumfahrtprogramm, das jetzt im Augenblick im Bundeswirtschaftsministerium angesiedelt ist. Ob es da bleibt, weiß ich nicht. Es kommt jetzt auf die Koalitionsverhandlungen ab. Es war auch schon mal im Forschungsministerium verankert. Wie auch immer, wir werden schauen, dass unsere Daten erstmal analysiert werden, dass wir diese Daten veröffentlichen, dass diese Daten dann von einem unabhängigen Gutachtergremium begutachtet werden in einem internationalen Peer Review, wie man es so ganz nennt, also uns unbekannten Gutachtern evaluiert wird. Und wenn das dann geschehen ist, das könnte vielleicht Ende nächsten Jahres sein, dass wir dann den Antrag stellen, dass man, wenn das denn alles positiv in die Richtung geht, dass wir einen entsprechenden Forschungsantrag in Zusammenarbeit mit der Raumfahrtagentur, mit der Europäischen Raumfahrtagentur und mit der NASA machen, dass dieses Gerät eines der Geräte ist, das den Weg zur internationalen, vermutlich internationalen Gateway-Station um den Mond findet, wäre ein sehr interessanter Ansatz für uns. Dann könnten wir sehen, ob es auch dort zum Einsatz kommen kann, um zum Beispiel Veränderungen eben bei Langzeitaufenthalt in der Schwerelosigkeit näher zu beurteilen zu können.